Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Kukies.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe dieser exklusiven Podcast-Reihe von The Pioneer, in der wir einen tiefergehenden Blick auf die aktuellen politischen Entwicklungen und ihre Folgen für die Märkte werfen. Ich bin Josie Müller aus der Pioneer-Redaktion. Mir zugeschaltet ist der Mann, der über die Premium-Expertise verfügt. Schönen guten Tag, Jörg Kukies.
Guten Tag, Frau Müller.
Wir haben uns zuletzt Weihnachten gehört, seitdem ist einiges passiert. Was hat Sie denn am meisten umgetrieben und hält heute noch nach?
Ja, natürlich die ganzen Handelsfragen. Wenn man auch sieht, wie die Märkte und auf was die Märkte reagiert haben, dann war das ja ganz überwiegend immer wieder, wenn es unklar wurde, in welche Richtung die Handelsbeziehungen laufen, wurde es turbulenter und volatiler. Wenn es dann wieder Entspannungssignale gab, ging es wieder ruhiger und entspannter nach oben.
Wir knüpfen mal da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Stichwort Mercosur. Eigentlich war ja nun endlich alles in trockenen Tüchern. Nun ist aber auf den letzten Metern noch entschieden worden, das Abkommen vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. Hat man dafür nicht 25 Jahre lang Zeit gehabt? Ist das jetzt wirklich notwendig in Anbetracht auch der Tatsache, wie wichtig dieses Abkommen für alle Beteiligten ist?
Also ich kann dazu nur unsäglich sagen, also was das Europaparlament da entschieden hat, das wurde ja auch in der breiten Öffentlichkeit zu Recht harsch kritisiert. Jetzt nach 25 Jahren, wie Sie ja sagen, nochmal eine formal juristische Überprüfung zu machen, nachdem man 25 Jahre Zeit hatte, sich über die juristische Tragfähigkeit des ganzen Konstrukts Gedanken zu machen, ist natürlich an geopolitischer Kurzsichtigkeit nicht zu übertreffen. Wenn ich so einige Stimmen der Grünen, die ja leider im Europaparlament für die Verzögerung des Mercosur-Abkommens durch die juristische Überprüfung gestimmt haben, richtig einordne, dann sind ja die Berliner Grünen einigermaßen entsetzt über das, was die Brüsseler Grünen da gemacht haben. Von daher gibt es ja Hoffnung, dass sich das möglicherweise nochmal ändert.
Inwieweit könnte man denn aber ja Verständnis für die Einwände unabhängig vom Zeitpunkt, zu dem die jetzt angebracht wurden, haben?
Ich kann es nicht nachvollziehen, weil die EU-Kommission ja schon etliche Rechtsüberprüfungen gemacht hat. Der Europäische Rat hat etliche Überprüfungen gemacht. Alle sind zu demselben Schluss gekommen, nämlich dass Mercosur nicht nur ökonomisch und politisch das genau richtige Signal zum viel zu späten Zeitpunkt ist, sondern dass es in all unserem Interesse ist. Beim letzten Podcast habe ich ja zitiert die sehr beachtenswerte Studie des IFO-Instituts von Lisandra Flach, die ganz klar zeigt, dass die einzige Chance, die Europa hat, um die Wirkungen von höheren Zöllen aus den USA auszugleichen, ist, Handelsabkommen mit den großen Wirtschaftsregionen im Rest der Welt abzuschließen. Und dass das EU-Parlament keine bessere Idee hat, als diesen Prozess nochmal zu verzögern und durch die Überprüfung auch unsicher zu machen und für Investoren auch wesentlich weniger zuverlässig zu machen, ist natürlich absolut kontraproduktiv.
Ist da die politische Befindlichkeit irgendwie abgekoppelt von der wirtschaftlichen Realität und dem Verständnis für die Notwendigkeit?
Naja, die politische Befindlichkeit ist ja noch nicht mal klar. Ja, also wenn man sich das mal anschaut, die deutschen Abgeordneten, da haben die Grünen, die AfD, die Linke und BSW aus völlig teilweise auch entgegengesetzten Gründen dagegen zu sein oder kritisch zu sein. Das Einzige, was sie geeint hat, ist der Wille, Mercosur zu verzögern und durch diese formal-juristische Überprüfung nochmal 2 Jahre nach hinten zu schieben. Jetzt kommen die Grünen ums Eck und deuten an, dass sie möglicherweise die sogenannte vorzeitige Anwendung für legitim halten, obwohl einige der Grünen auch davor gesagt haben, dass sie gerade das nicht wollen. Von daher gibt es da ja so viele Widersprüche und Gegensätze derer, die leider diese aus meiner persönlichen Sicht krasse Fehlentscheidung im Europaparlament getroffen haben, dass man zumindest die Hoffnung haben kann, dass diese Fehlentscheidung möglichst schnell korrigiert werden kann.
Sie glauben, dass das jetzt wirklich um ganze 2 Jahre verzögert werden kann?
Naja, das liegt ja jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Das ist ja wie immer, wenn man vor Gericht geht, kann man das ja nicht mehr beurteilen, weil das ist ja ein hohes Rechtsgut, das wir haben in Europa, zum Glück die Unabhängigkeit der Justiz. Und wenn man das einmal einleitet, dann hat man natürlich ein Stück weit die Kontrolle über die Dauer abgegeben. Das sind alles Erfahrungswerte. Aber ich würde mal sagen, eine ausreichende Zahl von Menschen, die juristischen Sachverstand haben, haben ja argumentiert, dass das bis zu 2 Jahre dauern kann. Die Optimisten sagen, vielleicht dauert es 18 Monate, aber auf jeden Fall ist es erstens eine massive Verzögerung. Und zweitens muss man ja mal die Frage stellen, welches Unternehmen, während das ganze Ding in einem Schwebezustand von vorläufiger Anwendung steht, trifft denn Investitionsentscheidungen, die über 10 Jahre, 15 Jahre Bestand haben müssen, wenn es so eine hohe Rechtsunsicherheit gibt. Von daher ist effektiv ökonomisch ein Großteil des positiven Effekts des Mercosur-Abkommens dadurch schon alleine für die nächsten ein Jahr plus, vielleicht 2 Jahre, leider außer Kraft gesetzt, genau in einer Zeit, in der wir Wachstumsimpulse dringend bräuchten.
Hat dieses Ausbremsen denn für Laien vielleicht gar nicht ersichtlich schon Auswirkungen an den Märkten oder sind da erste Tendenzen sichtbar oder haben Sie eine Idee dessen, was folgen könnte, wenn es jetzt wirklich so lange dauert, bis das Abkommen in Kraft treten kann?
Die Marktteilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, sind ja optimistisch. Man kann da wirklich beispielsweise Cem Özdemir nur danken, weil die Klarheit, mit der er das Vorgehen insbesondere der grünen Europaabgeordneten in Brüssel kritisiert hat, Jürgen Trittin, auch Felix Banatschak hat sich ja kritisch geäußert, dass viele Marktteilnehmer einfach davon ausgehen, dass dieser Fehler korrigiert wird. Und deshalb gab es jetzt keine riesige Reaktion. Also von daher würde ich mal sagen, ist die Marktreaktion aus Optimismus spendenden Gründen moderat gewesen.
Aber Optimismus ist doch auch ein endliches Gut und irgendwann werden doch dann vielleicht auch Entscheidungen getroffen, die durchaus spürbar werden.
Ja, also ich will das Ganze ja nicht schönreden. Ich sage ja nur, dass es gut ist, dass vernünftige Köpfe, die strategisch denken, ich habe ja Cem Özdemir mal als Beispiel genannt, weil der ja sehr, sehr deutlich war, gut, er will Ministerpräsident in einem Bundesland werden, das einen sehr, sehr hohen Exportanteil hat, einen hohen Exportanteil auch von Mittelständlern, Automobilindustrie in Richtung Lateinamerika. Von daher ist es ja sehr gut, dass es da Leute gibt, die einen klaren Kopf bewahren und auch sagen, wir müssen diesen Fehler korrigieren und müssen jetzt gucken, dass wir da irgendwie in die Anwendung kommen. Aber der Schaden ist natürlich angerichtet und die ganze Welt schüttelt natürlich den Kopf und man will ja gar nicht wissen, welche verheerende Auswirkungen das in Lateinamerika hat. Da war jetzt Zufriedenheit, dass nach 25 Jahren das Ding endlich durch ist und jetzt gibt es wieder lange Monate der Unsicherheit. Und man muss ja auch berücksichtigen, vorläufige Anwendung in der EU ist nur möglich, wenn einer der Mercosur-Staaten die volle Ratifizierung gemacht hat. Wenn die jetzt sagen, ja, wenn Europa nicht wirklich will und erst nochmal 2 Jahre lang Rechtsstreit ausarten lassen will und juristische Gutachten erstellen will, dann warten wir auch ab, dann kann es auch keine vorläufige Anwendung geben. Das muss man ja auch nochmal berücksichtigen.
Sie sagen verheerende Auswirkungen in Lateinamerika. Können Sie das ausführen?
Ich habe ja damals mit Kanzler Olaf Scholz einige Meetings mit unterschiedlichen Politikern von unterschiedlichen Richtungen wie Präsident Lula aus Brasilien und Präsident Milei aus Argentinien mitgemacht. Und es gab kaum einen inhaltlich politischen Punkt, das sieht man in ihren öffentlichen Auftritten, in denen sich die beiden in einem Thema einig sind. In dem Thema, in dem sie sich aber einig sind, ist das Kopfschütteln und die Verzweiflung, warum die Europäische Union 25 Jahre braucht, um ein Handelsabkommen mit Mercosur abzuschließen. Und ich bin jetzt nicht mehr bei diesen Treffen dabei, aber ich kann mir bildhaft vorstellen, dass wenn die schon vor einem Jahr entsetzt waren, dass Europa nicht hinkriegt, ein eigentlich schon längst ausverhandeltes Abkommen umzusetzen, es jetzt nochmal zusätzlich zu der Konfusion über die Position der Mitgliedstaaten nochmal Konfusion und Verzögerung auf Seiten des Europaparlaments gibt, dann wird das Kopfschütteln natürlich von dem weit konservativen Lager bis zum weit linken Lager noch stärker sein.
Nun gab es ja aber auch gute Nachrichten. Die EU hat sich mit Indien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Warum wird das teilweise als historisch bedeutend tituliert?
Indien ist eine der dynamischsten und größten Volkswirtschaften des Planeten und hat ja, was die Demografie angeht, noch enormes weiteres Wachstumspotenzial. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Indien Deutschland in der Rangliste der größten Volkswirtschaften der Welt überholt, was ja bei 1,5 Milliarden Indern versus 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Deutschland auch im Endeffekt kein Wunder ist. Aber auf jeden Fall ist das eine wahnsinnig dynamische Wachstumsregion, die traditionell dem Welthandel ja eher kritisch gegenüber Stand und sehr hohe tarifäre und nicht tarifäre Handelshürden eingebaut hatte. Von daher ist die Tatsache, dass es da jetzt Fortschritt gibt und so aussieht, dass es möglicherweise ein Handelsabkommen gibt und es inzwischen auch Zustimmung aus vielen europäischen Mitgliedstaaten zu dieser Perspektive gibt, ist enorm optimistisch zu beurteilen. Ich hatte ja in dem letzten Podcast, den wir hatten, auch Indien mit aufgeführt als eines der Kernregionen, mit denen Freihandelsabkommen besonders vorteilhaft wären.
Inwieweit hätte denn so ein Abkommen auch Bedeutung für die Kapitalflüsse zwischen Europa und Indien? Sie haben ja auch gerade schon angedeutet, dass Indien bislang protektionistisch unterwegs ist, war. Also dürfte eine weitere Öffnung doch durchaus auch dahingehend in irgendeiner Form zu spüren bzw. zu sehen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das wird natürlich noch zu beurteilen sein, wie stark auch die Kapitalmobilität durch das Abkommen gefördert wird. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich so, dass die gegenseitigen Investitionen gefördert werden, wenn der Handel, der fundamentale Handel mit Waren und Dienstleistungen steigt. Und es geht übrigens in beide Richtungen. Ich habe in meiner Amtszeit im Kanzleramt und im Finanzministerium auch mit enorm finanzstarken indischen Investoren gesprochen. Also die Kapitalflüsse werden nicht nur von Europa in indische Unternehmen gehen, sondern auch sehr stark von indischen Kapitalsammelstellen und Unternehmen in europäische. Also von daher wird das ein gegenseitiger Nutzen sein.
Wo sind denn da die gegenseitigen Interessen zwischen Indien und Europa oder Deutschland im Speziellen?
Das eine ist natürlich Innovation. Wenn ich so sehe, was in Bangalore, in Delhi, in Mumbai und in vielen anderen Regionen in Indien, das hat man ja auch bei dem Besuch des Bundeskanzlers gesehen. Ich war ja auch mit dem Vorgänger Bundeskanzler Herrn Scholz in Indien und habe Vergleichbares gesehen. Das Innovationspotenzial der indischen Volkswirtschaft ist absolut enorm. Von daher ist eine Vertiefung des gegenseitigen Austausches auf der Unternehmensseite natürlich sehr, sehr nützlich. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich wie immer Bereiche, in denen der eine oder der andere stärker ist. Das heißt, wenn unsere Automobilindustrie, unsere Maschinenbauindustrie, unsere chemische, pharmazeutische und so weiter Industrie besseren Zugang zu der Konsumnachfrage in Indien hat, die ja bisher gegenseitig durch Zölle stark verzerrt war, was die Preisfindung angeht, und fairerweise natürlich auch genau in die andere Richtung, dann wird es den gegenseitigen Wohlstand und die Chancen für Unternehmen, aber auch Konsumenten enorm erhöhen.
Nichtsdestotrotz wurde Bundeskanzler Friedrich Merz für seine Indienreise kritisiert, weil er die Menschenrechtsverletzungen dort zu wenig thematisiere und Indiens Bindung zu Russland einiges Konfliktpotenzial mit sich bringt. Wie lässt sich das denn verargumentieren?
Also ich kann nur sagen, wenn man sich einfach mal die Perspektive eröffnet, dass die andere große Volkswirtschaft mit der Größenordnung über 1 Milliarde Einwohner, nämlich China, demografisch eher von der Tendenz her kleiner wird, was die Bevölkerung angeht. Manche sagen ja sogar, China wird in einigen Jahrzehnten eher Richtung unter die Milliardengrenze gehen, was Bevölkerung angeht, und Indien wächst weiter. Und dann ist noch diese enorme Innovationsdynamik in Indien im Gange mit Wachstum, mit digitaler Innovation, mit Softwareentwicklung, mit sehr, sehr großen, sehr, sehr investitionsstarken Unternehmen und so weiter, dann muss man Indien ganz oben auf der Karte haben. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und die Wirtschaft spiegelt das übrigens auch. Ich kann mich erinnern, das Interesse der Wirtschaft an einer Kanzlerdelegation nach Indien teilzunehmen, war gigantisch groß. Also da konnten wir, glaube ich, von einigen 100 Anfragen, die wir hatten, nur ein paar Dutzend realisieren. Also das Interesse der deutschen Volkswirtschaft und der deutschen Unternehmen an der Vertiefung von Kontakten in Indien war enorm. Und dann kommt ja noch dazu, dass in Indien natürlich dieses Signal, ein Unternehmen ist Teil einer Kanzlerdelegation, auch noch besonders gewertschätzt wird. Also von daher kann ich nur sagen, das war absolut zwischen Bundeskanzlerin Merkel, Bundeskanzler Scholz, Bundeskanzler Merz, Indien ganz hoch auf der Agenda zu haben, ist aus meiner Sicht völlig richtig.
Weil Sie gerade China angesprochen haben, dort wird die ja wahre wirtschaftliche Stärke aufgrund der teils massiven industriepolitischen Maßnahmen hinterfragt. Wie ist das im Vergleich zu Indien zu werten?
Na gut, also wir sehen das ja auch in den Zahlen, egal ob in der Automobilindustrie, in der Maschinenbauindustrie, in der chemischen Industrie, in der pharmazeutischen, egal welche unserer exportstarken Industriesektoren wir nehmen, der chinesische Markt wird schwieriger und schwieriger und schwieriger. Wenn Sie die Autoabsatzzahlen aus Deutschland nach China anschauen, dann sieht man Made in China 2025, Dual Circulation und so weiter, wirkt. China will solche Sachen, in denen wir exportstark sind, selbst bauen und erlaubt es höchstens noch, dass deutsche Unternehmen in China vor Ort mit Joint-Venture-Partnern aus China produzieren, um die Nachfrage des chinesischen Marktes zufriedenzustellen. Und auch da wird es schwieriger und schwieriger. Das ist eine bewusste Entscheidung. Darüber ist die chinesische Regierung ja super transparent und kommuniziert darüber ja auch ganz offen. Das ist auch eine komplett souveräne Entscheidung Chinas, die muss man akzeptieren. Aber man muss natürlich aus Sicht Chinas auch akzeptieren, dass Europa dann reagiert. Also deshalb ist es ja völlig normal, dass man A, sich alternative Regionen anschaut und dass man B, auch, wie es jetzt im Stahlbereich zum Glück passiert ist, auf europäischer Seite auch Gegenreaktionen macht, wenn China die Exporte nach China restriktiv behandelt, darf China nicht glauben, dass wir staatlich subventionierten Stahl, den China produziert, frei nach Europa zulassen. Also von daher, glaube ich, muss man natürlich auch dann sagen, okay, man muss da auch auf Augenhöhe dann agieren.
Lassen Sie uns mal noch auf ein anderes Thema schauen, das einiger Nachfragen bedarf, der Goldpreis. Und nebenbei auch Silber ist auf neuem Höhenflug. Üblicherweise deutet das ja auf steigende Unsicherheiten im Markt hin. Es heißt auch, Gold lügt nicht. Wie viel Wahrheit sehen Sie da gerade?
Man kann es ja so ein bisschen, wie es ja so oft ist, als Gradmesser von Unsicherheit und so weiter nehmen. Und es deutet einfach darauf hin, dass es am Markt starke Tendenzen gibt, dass einige Anleger, der Goldmarkt ist ja in der Gesamtgröße immer noch überschaubar, relativ zu den gesamten Märkten für Aktiva in der Welt, aber die hohe Nachfrage auch zu historisch gesehen hohen Preisen zeigt natürlich, dass diese Diversifikationskomponente, dass Gold oft weniger korreliert mit den klassischen Anlageklassen, teilweise sogar negativ korreliert ist, als Diversifikationsmöglichkeit auch zu hohen Preisen nach wie vor geschätzt ist. Und das deutet natürlich darauf hin, dass es einen Bedarf gibt, sich außerhalb der klassischen Rentier, also jetzt mal als entweder in Form von Dividenden oder Zinsen, inhärent mit gewisser Rendite ausgestatteten Anlageklassen zu diversifizieren, deutet ja darauf hin, dass es da einen Bedarf gibt nach dieser Sicherheit oder nach der niedrigeren Korrelation oder der negativen Korrelation.
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Goldkäufe von Zentralbanken?
Nee, in gewisser Hinsicht verhalten sich Zentralbanken ja auch wie andere Marktakteure mit ihrem Interesse, Anlageklassen zu finden, die unabhängig von den klassischen Anlageklassen handeln. Natürlich ist bei Zentralbanken immer noch ein bisschen mehr das Sicherheitsdenken mit drin, aber vom Grundsatz her sind es jetzt keine komplett anderen Motivationen für Käufer als das von anderen Investoren.
Und die Entwicklung des Silberpreises, welche Rolle spielt das?
Na gut, ich meine, das ist natürlich so ein Sekundäreffekt, sage ich mal. Der Markt ist natürlich erheblich kleiner und deshalb wirken sich diese zusätzlichen Motivationen für Diversifizierung schneller aus und deshalb sind die Preisbewegungen natürlich auch spürbarer. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das darüber hinaus noch so eine fundamentale Änderung gibt.
Nochmal zurück zum Gold. Diese relative Stärke von Gold mit Blick auf den S&P 500 genommen, wird ja auch als Indikator für eine möglicherweise besorgniserregende Entwicklung hergenommen. Was sehen Sie da derzeit an Divergenz und wie interpretieren Sie die?
Ich meine, das ist ja im Prinzip nichts anderes als das, was ich allgemein als den Motivator gesehen habe. Wenn man sich immer unsicherer fühlt, dann neigt man dazu, über die Bewegung einer Klasse von Aktiva, dann versucht man, Aktiva zu finden, die sich unabhängig davon bewegen. Und so ist es nun mal bei S&P und Gold historisch. Wird Gold tendenziell als Zufluchtsstätte, als Diversifizierer eines Portfolios als sehr effektiv gesehen, auch wenn die Rendite in Gold selbst per Definition null ist. Also deshalb würde ich mal sagen, ist das bestätigt das im Prinzip oder verstärkt das genau dieses Diversifizierungsmotiv, das ich vorher angesprochen habe.
Vor diesem gesamten Hintergrund eine Frage zu den anstehenden Zinsentscheidungen, ohne die jetzt in irgendeiner Form bewerten zu müssen. Aber was erwarten Sie da oder von was ist auszugehen, anders gefragt?
Ich meine, die Tatsache, dass jetzt für 2026 allgemein weniger Zinsbewegungen durch die Zentralbanken gesehen wird, deutet ja darauf hin, dass die Inflation insbesondere als nicht weitere Gefahr gesehen wird, dass sie erheblich ansteigt, aber dass es auch noch keine endgültige Entspannung gibt. Also das deutet ja einfach darauf hin in vielen Prognosen, dass sich die Zentralbanken nicht so stark bewegen werden, wie es jetzt in den vergangenen Monaten und Jahren der Fall war. Deutet ja darauf hin, dass der Marktkonsens so ist, dass die Inflationsziele in etwa eingehalten werden, aber weder nach unten noch nach oben es große Ausschläge geben wird.
Ein drittes Thema, was ich noch ansprechen möchte, betrifft Japan. Bevor ich Sie auf die aktuellen Entwicklungen eingehen lasse, würde ich Sie bitten, mal kurz zu umreißen, was aus Anlegersicht da generell von Besonderheit ist.
Also, was wir gesehen haben in den letzten Monaten und Jahren, ist, dass der Nikkei sich wieder wirklich berappelt hat und auch wieder in Richtung Rückstände geht. Das war ja eine der ganz wenigen Aktienindizes der Welt, der immer schlechter performt hat und weit unter den Höchstständen teilweise noch aus den 80er, 90er Jahren war. Auf der anderen Seite sehen wir ja auf der Zinsseite, dass sich da wirklich, nachdem viele Jahre der japanische Zins immer so in der Nullerlinie wie festgenagelt war, noch wesentlich stärker und über die gesamte Zinsstrukturkurve hinweg als Europa, hat sich ja wirklich viel getan, auf einer relativen Basis noch viel, viel mehr als in Europa. Das zeigt, dass es wieder so eine Normalisierungstendenz in gewisser Hinsicht gibt.
Gerade im Zusammenhang mit Japan fallen ja immer wieder die Begriffe Carry Trades und Währungsswaps. Können Sie das erläutern?
Ja gut, klassisch, also und das ist ja ganz normal, wenn man in einer Volkswirtschaft lebt wie Japan, in der die Zinsen sehr, sehr lange Zeit, sowohl am kurzen als auch am langen Ende der Zinsstrukturkurve, also egal, ob ich das jetzt bei einer Bank kurzfristig anlege oder in Form von Käufen von 10-jährigen Staatsanleihen sehr lange anlege, die gesamte Kurve weitgehend bei Null war, ist es natürlich klar, dass die Motivation von privaten und institutionellen Anlegern, sogenannte Carry Trades zu machen, das heißt, ich tausche meine Yen, die ich angesammelt habe, in irgendeine andere Währung ein, um höheren Carry, also Verzinsung effektiv zu verdienen, ist ja eine in gewisser Hinsicht eine normale Reaktion. Ja, wenn 10-jährige amerikanische Staatsanleihen 4% Rendite abwerfen und ich langfristig gesehen habe, der Yen und der Dollar gehen eher sogar teilweise in die Richtung, dass der Dollar stärker wird, dann ist es ja nicht unnormal, dass ein Anleger sagt, okay, dann tausche ich meine Yen in Dollar um, kaufe damit amerikanische Staatsanleihen und erziele diesen auf Englisch genannten Carry, das heißt diese höhere Verzinsung des ausländischen Vermögensgegenstands als den inländischen Vermögensgegenstand. Das Problem taucht immer dann auf, wenn die Währungsrelation dann in die andere Richtung geht und wenn die amerikanische Staatsanleihe dann fällig ist, dann auf einmal der Dollar gefallen ist, dann kommt es natürlich zu Problemen, weil dann kann es dazu führen, dass die ganzen schönen Zinsen, die man angesammelt hat, auf einmal durch die in der Heimatwährung niedrigere Kapitalrückzahlung dann aufgefressen werden. Das ist das Risiko, das man mit Carry Trades immer eingeht.
Wir hatten doch 2024 so eine Situation, wo es brenzlig wurde mit diesen Carry Trades und das ja so gekippt ist.
Also ich sag mal so, wenn Privatanleger das mit ihrem eigenen Geld machen, dann ist es selten der Fall, dass es kippt. Das Risiko von Carry Trades, da kann man zurückgehen in einige Fälle, in denen in Asien es ja schon Krisen von gehebelten Hedgefonds gibt, ist, wenn diese Transaktionen mit geliehenem Geld gemacht werden und gehebelt werden, ja, und dadurch der Einsatz sehr schnell sehr hoch ist und dann möglicherweise sogar zu Reaktionen führt, dass wenn die ganze Transaktion eines Carry Trades, will heißen, ich nutze nicht mehr meine eigenen Yen, um Dollar-Vermögensgegenstände zu kaufen, sondern ich leihe mir Yen, um in diesem Beispiel zu bleiben, amerikanische Vermögensgegenstände zu bleiben. Wenn dann die Währung in die falsche Richtung geht und derjenige, der den Kredit ursprünglich gegeben hat, dann sagt, ey, du bist im Minus, du musst jetzt Eigenkapital nachschießen, dass dann gehebelte Carry Trades auch teilweise zu Reaktionen der Märkte führen, dann kann das natürlich durch den Einsatz von Hebeln auch mal eine Marktkorrektur geben. Das ist klar.
Aber es heißt doch auch gern mal, dass es hier ein völlig unterschätztes Risiko gäbe. Würden Sie das mit Ja oder Nein beantworten?
Ich würde mal sagen, es ist im Griff und vor allem ist es ja die entscheidende Frage, wer macht solche Transaktionen? Sind diejenigen, die solche Transaktionen machen, in der Lage, im schlimmsten Fall auch Verluste abzufedern, weil sie institutionelle Investoren sind? Dann, und darauf deutet ja vieles hin, sind wir sozusagen im grünen Bereich. Problematisch war das ja, und da gibt die globale Finanzkrise 2007 ja einiges Anschauungsmaterial. Wenn beispielsweise als Beispiel für einen Carry Trade, der eindeutig problematisch war, in die falsche Richtung geht, wenn eine, und so war es ja 2007, ist es ja zutage getreten 2008, damals haben ja einige Landesbanken ihre damaligen hohen Ratings eingesetzt, um sehr billig Fremdkapital aufzunehmen, haben dieses Fremdkapital dann in einer anderen Währung, nämlich dem Dollar, in Vermögensgegenständen, die viel Rendite für ein AAA-Rating, nämlich CDOs damals, investiert haben. Da wurde es natürlich dann zum systemischen Problem. Also von daher lässt sich die Frage nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Und es lässt sich deshalb zu einem hohen Grad an Gewissheit mit Nein beantworten, weil gerade die Bankregulierungen als Folge dieser fehlgeschlagenen Carry Trades ja dergestalt in der gesamten Welt, auch in Japan, geändert wurden, dass gerade die Banken, die systemisches Risiko verursachen können, solche Transaktionen gar nicht mehr machen dürfen. Zumindest nicht in dem Ausmaß, in dem es kritisch für ihre Kapitalbasis ist. In dieser Hinsicht würde ich Entwarnung geben.
Wenn Sie sagen, in dieser Hinsicht, in welcher denn vielleicht nicht? Ich wollte ohnehin schon fragen, wenn wir mal ein bisschen aufzoomen und zum Abschluss auf die Gesamtsituation schauen, gibt es irgendwelche blinden Flecken, die die Märkte derzeit nicht sehen?
Also man hat es ja in vielen Fällen in 2025 und teilweise 2026 gesehen, ist natürlich die Tatsache, dass die Märkte sehr stark reagieren, teilweise auf was auf Neudeutsch Eventrisiko gesehen wird. Das heißt, es gibt irgendwo eine politische Entwicklung, die der Markt als kritisch betrachtet. Daraufhin erhöht sich die Schwankungsbreite der Vermögensgegenstände. Das ist ja ein Thema, wo so ein Unsicherheitsfaktor reingekommen ist. Inzwischen haben sich die Märkte ja da einigermaßen, ich sag mal so, eingependelt und auf Ankündigungen, hier Davos, folgte ja dann oft auch wieder eine Gegenankündigung, das den Markt dann wieder beruhigt hat. Aber man weiß natürlich nicht, wenn solche Schwankungsintensität erhöhenden Ereignisse eintreten, dann kann sich sowas natürlich auch als systematisches Risiko erweisen. Aber ich würde mal sagen, die Gesamtreaktion des Marktes war in der Hinsicht da ja sehr ausgewogen und hat sich dann ja bisher mal wieder eingerenkt.
Da das ja hier unsere Jahresauftaktfolge ist, gibt es etwas, auf das Sie inzwischen anders blicken? Also was ist das, was Sie sich frühmorgens nach dem Aufstehen als erstes anschauen? Sind das die US-Aktienmärkte, Anleihenentwicklung, der Goldpreis, Kryptowährungen?
Das hat sich jetzt gar nicht so wahnsinnig geändert. Rein durch die Zeitverschiebung ist es natürlich klar, dass man als erstes mal guckt, was war denn noch im S&P los in der Nacht, was gab es da Nachrichtenentwicklungen? Oft ist es ja so, dass Unternehmen Entscheidungen und Transaktionen gerade nach Marktschluss veröffentlichen. Dann ist Asien natürlich, weil sie in der Zeit vor uns sind, ein Indikator. Also von daher ist es jetzt gar nicht so wahnsinnig, da hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert, weil ein Großteil dessen, was Marktinteressierte morgens in Deutschland bewegt, natürlich immer getrieben ist durch die Zeitdifferenz zwischen USA und Asien. Was sich natürlich geändert hat, ist, dass das natürlich wesentlich stärker als Informationsquelle, ich habe ja von Event Risk gerade gesprochen auf Neudeutsch, natürlich in den sozialen Medien geguckt wird, ob es irgendwelche Trends gibt, die neu sind und etwas gibt, was noch nicht ganz über die Tickermeldungen läuft, sondern von den sozialen Medien früher aggregiert aufgegriffen wird, als frühmorgens in Deutschland schon von den Morning Newsletters berichtet wird. Aber auch da ist ja die Umsetzungsgeschwindigkeit von vielen derer, die morgens schon uns informiert halten, enorm schnell. Meistens kann man da auf sozusagen die Sekundärliteratur in Form von Morning Briefings aus den bekannten Quellen zurückgreifen und nicht nur auf die Analyse von Social Media Trends selbst angewiesen ist.
Das lassen wir als Schlusswort für heute stehen. Vielen Dank, Jörg Cookies.
Vielen Dank.
Und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier an dieser Stelle Ende Februar zurück mit einer neuen Ausgabe. Kommen Sie gut und vielleicht ja sogar ertragreich durch diese Wochen. Wir hoffen, Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Kapitalmarktbriefing. Der Deep Dive in die Finanzwelt. Mit Jörg Cookies.